Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Richtiger Radiosender, wieder mal Radio X 91,8 DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Ja, ein Thema: Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, 4. Freitag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Ein Thema, an dem wir zurzeit, zumindest in der Umweltbewegung, in den Umweltbereichen nicht vorbeikommen, ist, dass der Dannenröder Forst, über den wird es in der heutigen Sendung gehen, der Dannenröder Forst, ein Klammer auf, weiteres Klammer zu, Symbol im Einsatz gegen fortschreitende Umweltzerstörung. Beim Dannenröder Forst handelt es sich um einen zwischen Stadt Allendorf und Homberg-Ohm in der Nähe von Marburg gelegenes altes, intaktes und ökologisch wertvolles Waldstück. Gerade in Zeiten des Klimawandels sind Waldstücke dieser Art natürlich äußerst bedeutsam. Durch diesen Wald wird seit Mitte November dieses Jahres eine Schneise für den Weiterbau der Autobahn A49 zwischen Kassel und Gießen geschlagen, als Lückenschluss zur A5. Dabei handelt es sich um eine Strecke von rund 42 Kilometern. Das Projekt begann bereits 1977 mit dem Planfeststellungsbeschluss für den ersten Abschnitt zwischen Borken und Kirchheim, was bedeutet, dass das Ganze über 40 Jahre alt ist. Im Dannenröder Wald sollen 27 Hektar gerodet werden. Die Abholzarbeiten begannen Anfang November. Laut der Projektgesellschaft, die das Ganze bearbeitet, waren Anfang dieser Woche, das war Montag, 23, 24. November, rund ein Drittel bereits gerodet und die Projektgesellschaft ist aufgrund des Beginns der Brutzeiten muss es bis zum 28. Februar 2021 beendet sein und die Betreibergesellschaft ist optimistisch, das auch dann hinzubekommen. Vergessen wird dabei in dem ganzen Zusammenhang, dass neben dem Dannenröder Forst, der eben in den Medien ist, eben auch noch andere Waldstücke, zum Beispiel der Herrenwald und der Maulbacher Wald, auch gerodet werden. Und da wurden die Arbeiten im 1. Oktober aufgenommen. Wie gesagt, diese Flächen sollen eben auch zusätzlich für den Ausbau der A49 werden die benötigt. Bei mir im Studio ist der Mathis Müller. Hallo Mathis, schönen guten Tag.
Hallo.
Wir beide waren vor zwei Wochen genau symbolträchtig, wie der Wald auch, Freitag, 13.11., haben einen Ausflug zum Dannenröder Forst gemacht, um uns die Situation vor Ort anzuschauen und auch ein paar Stimmen einzufangen. Wir haben ein paar Interviews, die wir im Laufe der Sendung abspielen werden und haben uns eben auch so vor Ort ein bisschen umgesehen. Mathis, zum Einstieg an dich die Frage: Was ist denn dein Eindruck, den du da mitgenommen hast von dem Ausflug, den wir da gemacht haben?
Er war schon insgesamt interessant. Er war natürlich für uns erschreckend, wie gravierend diese Natureinschnitte sind. Ja, es war auf jeden Fall, wir haben auch guten Kontakt zu den Leuten, die dort vor Ort aktiv sind und im Wald letztendlich die Bäume besetzen. Insgesamt war es für uns schon etwas, was uns geprägt hat.
Wir haben auch neben dem Ganzen noch ein paar Leute gesprochen. Eine davon, wir hatten da zufällig ein Camp entdeckt.
Ja, wir fuhren zunächst mit dem Regionalexpress nach Stadt Allendorf, weiter dann mit dem Rad dorthin, wo auch Polizeifahrzeuge unterwegs waren. Die Richtung hat dann immer gestimmt. Nach 5 Kilometer war die Straße dann für Autos gesperrt, sodass wir Frischluft, ja fast Waldluft spürten. Es ging an 200 kleinen Mannschaftswagen der Polizei vorbei. Dann sahen wir ein kleines Camp unterhalb der Straße, ein Aktivistencamp, das auf dem Privatgrundstück des Waldbesitzers von Schenk gewesen war. Die durften dort einfach campen, sodass sie von der Polizei nicht geräumt werden durften.
Also erlaubt von dem Besitzer.
Dem Besitzer, gestattet und schon längere Zeit dort, vielleicht 30 Zelte mit entsprechend vielleicht 50 Aktivisten drin.
Okay, gut, mal bis hierher. Im Verlauf der Sendung werden wir noch darauf eingehen, vermutlich eher zum Ende der Sendung, weil wir jetzt eben diese Interviews einspielen. Das erste Interview ist mit der Barbara Schlemmer, die vor Ort mit eine der Initiatorinnen einer Bürgerinitiative ist, die sich gegen diesen Kahlschlag ausspricht. Und das eine oder andere Geräusch im Hintergrund, bitte mir zur Entschuldigung, wir haben das im Nebenherlaufen an der Hauptstraße aufgenommen, aber es ist authentisch.
Darf ich du sagen?
Ja, ja.
Okay.
Ich bin Barbara Schlemmer vom Aktionsbündnis Keine A49.
Hier vor Ort?
Hier vor Ort, Homberg oben.
Homberg oben. Mhm. Der Wald, der hier gerodet werden soll oder auch jetzt wurde und aktuell auch wird, ist unterschiedlich zugeordnet, unterschiedlichen Kommunen.
Ja.
Welche also sind das?
Das hier ist ja der Dannröder Wald, der gehört insgesamt ja den Freiherrn von Schenk.
Privat,
also das ist ein Privatwald, okay. Und gehört der, ich glaube, Freiherrlich-Schenksche Forstverwaltung ist dafür zuständig und der ist reiner Privatbesitz bis auf die Trasse. Die ist ja im Wesentlichen schon dem Bund. Allerdings haben wir die Information, dass ja nicht alle Schenken dem Vertrag oder Vertrag mit dem Land Hessen dem Deal zugestimmt haben und dass es da auch noch Klageverfahren gibt. Und nach unserer Kenntnis ist noch die Trasse nicht ganz eingewiesen in die Zuständigkeit des Bundes. Und deshalb wundern wir uns jetzt schon erheblich, dass sie jetzt schon hier roden. Normal dürften sie es aus unserer Sicht noch nicht.
Das war jetzt meine Nachfrage gewesen. Da bin ich jetzt etwas stutzig geworden. Privatwaldbesitz.
Ja, ja.
Das bedeutet, er hat es an den Bund verkauft, abgetreten, die Besitzerinnen?
Also 2018 haben ja die Schenken haben ja sehr lange geklagt und 2018 haben sie sich mit dem Land Hessen geeinigt und der Vertrag über den Vertrag ist stillschweigend vereinbart worden. Da haben die Schenken wohl für sich einen ganz guten Deal rausgeholt. Also sind ja Dinge dann doch durchgesickert und also sie haben da schon eine Menge Geld gekriegt und auch Austauschwald, also auf Steuerzahlerskosten okay. Sind sie da fürstlich entlohnt worden. Und bestimmte Dinge weiß man nicht, aber es wird zum Beispiel, ist durchgesickert, dass dort auch also für Gerichtskosten aufgekommen wird, die innerhalb der Schenken untereinander geführt werden. Und für uns ist aber entscheidend, das interessiert uns alles nicht. Uns interessiert halt, ob sie überhaupt jetzt schon fällen dürfen. Weil wenn die Trasse nicht durchgehend dem Bund gehört, dürfen sie das aus unserer Sicht nicht, weil sie bis jetzt Einweisungen nicht haben.
Habt ihr als Bürgerinitiative irgendwie ein Verfahren angestrebt?
Ja, es gibt mehrere sogar. Also es gibt mehrere Eilanträge im Prinzip jetzt hier gegen diese verschiedenen Bestimmungen, die erlassen worden sind, Allgemeinverfügungen und so weiter. Und soweit ich weiß, ist jetzt auch, was das Fällen betrifft, ist auch ein Vorgang, also ein Gerichtsvorgang, Eilvorgang.
Ich habe noch mal eine Frage für die Zuständigkeit des Bundes. Es ist ja so, dass 2015 in Frankfurt auch ein festgestellter Planfeststellungsbeschluss für eine Autobahn gegeben hat, und zwar der Alleentunnel. Ja, und den hat Tarek Al-Wazir 2015 einfach aufgehoben, obwohl er 25 Jahre planfestgestellt und beschlossen war. Mit der Begründung, keiner will diesen Ausbau mehr, was er mehr oder weniger recht hat. Aber da hat er einfach eingegriffen und hat dann diesen Planfeststellungsbefund kassiert. Kann er das nicht eigentlich hier auch?
Also unserer Meinung zufolge, so müsste er es sogar, weil wir haben ja dieses neue Wassergutachten vorgelegt, was am 27. Oktober erstellt worden ist von RICO Consult Marburg, was in der Zusammenfassung ganz klar in 10 Punkten nachweist, dass sie hier eigentlich rechtswidrig jetzt eingreifen. Kernpunkt ist eigentlich, dass sie eine alte Datenbasis haben und überhaupt nicht die konkreten neuen Daten berücksichtigen. Und es ist auch ganz klar in 2 Punkten benannt worden, dass es hier zu Schadstoffeinträgen kommen wird, dass es zu Verunreinigen kommen wird, das wird es überhaupt nicht ausschließen. Also man kann das gar nicht umgehen.
Aber nicht nur
also
während der Brutzeit, sondern auch
generell, ja. In dem Gutachten ist nachgewiesen, dass sie mit Materialien arbeiten, die für das Wasserschutzgebiet überhaupt nicht zugelassen sind, also mit einwandigen statt zweiwandigen Rohren. Wir sprechen ja hier von der Wasserschutzzone 2 und 1 und da müssen sie ja besondere Rohre nehmen, damit eben der Austritt von Schmutzwasser, zum Beispiel von der Abwasserleitung, die Entwässerung, da wird ja ein Regenrückhaltebecken entwässert, da muss ja im Prinzip sichergestellt sein, dass das Schmutzwasser dann nicht 3 Meter weiter in das Gebiet hier einträufelt. Und da haben sie, wie gesagt, die falschen Rohre in der Planfeststellung drin. Und das Gutachten hat auf 52 Seiten sehr viele Verfehlungen dieser Art festgestellt und sagt, im Prinzip ist die Sicherheit des Wassers absolut in Frage gestellt. Und so gesehen ist aus unserer Sicht das klar, wenn dort auch gesagt wird, es ist. Also in der Bewertung haben wir einen Anwalt befragt, der hat gesagt, das ist ein rechtswidriger Zustand Und dann ist es aus meiner Sicht völlig unverständlich, dass Tarek Al-Wazir das jetzt nicht stoppt. Er hätte genügend Gründe. Und wir haben ja ihn angeschrieben und auch den Scheuer übrigens, den Verkehrsminister im Bund, und haben das Gutachten hingeschickt, auch an die Frau Bundeskanzlerin Merkel, an den Kanzleramtschef, Kanzleramtsminister, der ja auch Arzt ist. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass es doch die Daseinsfürsorge gebietet, dass man zuerst mal nach dem Wasser guckt. Und unsere Forderung war ja jetzt ein Baustopp und ein Planergänzungsverfahren, erstmal, wo man die Wasserthematik überprüft, solange die Rodung aussetzt. Und dann guckt, wie geht es mit der Sache weiter. Und er hätte eine goldene Brücke, es zu machen. Er will es politisch nicht. Er hat seine Seele an die CDU verkauft.
Das glaube ich auch. Also ja. Ich spreche da als Grüner.
Ich bin
ja.
Grüner.
Ich bin auch Grüner. Basis. Und da kann ich nur sagen, ist so angepasstes Häuflein Elend, die Partei inzwischen und auch der Führer. Ja. Ja. Und das macht mich richtig.
Im Zusammenarbeit, also Greenpeace hat ja auch sowas veröffentlicht. Ist das dieses Jahr?
Nein.
Unabhängig.
Hat eine Extra-Studie vorgelegt und da ist ja auch eine sehr renommierte Rechtsanwältin genommen worden, die Dr. Roger Verheyen, das ist ja so eine Klimaschutzanwältin. Und wir haben hier ein Gutachtenbüro aus Marburg beauftragt, Wulfhahn Rico Consult, und das ist ein viel ausführlicheres Gutachten. Okay. Das hat also, wie gesagt, auf 52 Seiten schon eine sehr differenzierte Stellungnahme abgegeben, hat die wasserrechtliche Genehmigung überprüft und hat auch diesen Fachbeitrag Wasser, den der Tarek Al-Wazir hat erstellen lassen, den hatten sie ja machen müssen, weil das Bundesverwaltungsgericht ihnen das ja aufgegeben hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja in seinem Urteil nicht nur gesagt, ihr dürft bauen, das ist ja immer nur das, was sie den Leuten erzählen, sondern sie haben gesagt, ihr müsst das Wasserrecht nachschärfen. Es ist nicht in Ordnung, diese Planung.
Jetzt muss ich aber nur mal kurz auf diese Greenpeace-Sache zurückkommen. Ja. Da wird ja kritisiert, oder beziehungsweise es wird auch von der Anwältin eingeräumt, dass sie den Planfeststellungen nicht einsehen konnte oder nicht eingesehen hat, wie auch immer. Dann war noch, dass sie das Urteil noch nicht so gehen. Ist das nicht ein Stück weit dann auch, steht das ein bisschen auf faktischen
Füßen? Also wir beziehen uns drum ja auch nicht auf dieses Greenpeace-Gutachten, weil ich kenne es zwar, ich habe es auch, es hat ungefähr 15 Seiten. Und sie schreibt ja im Vorfeld auch selber, dass sie sozusagen aus der allgemeinen Einschätzung eine Bewertung abgibt und dazu aber schon zu Schlüssen kommen kann als Rechtsanwältin. Wir beziehen uns aber deshalb, weil das andere eben viel fundierter ist und auch auf der kritischen Planfeststellung beruht. Also der Mann, dieses Gutachtenbüro hatte, das die Planfeststellung, kennt auch schon aus früheren Beteiligungen, glaube ich, das Planfeststellungsverfahren. Und der hat halt schon differenziert aufgebaut auf den Planungsgrundlagen, die es gibt, und hat eben auch das fachrechtliche Gutachten, was Tarek Al-Wazir da dieser RTW Aachen, dieser
hat er erstellen lassen. Und laufen noch mal ein bisschen mit und wir können ja da noch ein bisschen unterhalten.
Das hat er jetzt zugrunde gelegt und das hat er auch gelesen. Und das heißt, der hat schon die gesamte Datenbasis gehabt. Ja.
Ich wollte jetzt nochmal auf diese Besitzverhältnisse zurückkommen. Ich meine, der Dannenröder ist natürlich der symbolhafte, aber es gibt ja noch den Herrenwald, der schon abgeholzt ist.
Ja.
Und da gibt es noch einen dritten Waldabschnitt.
Den Maulbacher Wald.
Maulbacher Wald. Mhm. Wie weit ist denn da? Und was halt so ein Stück weit noch eine Frage von mir an die Region ist. Hast du den Eindruck, habt ihr den Eindruck, dass ihr eine Mehrheit hinter euch habt für euren Protest oder für eure Position? Weil es gibt ja sicher auch, oder jetzt gibt es auch Leute, die ja sagen, wir brauchen diese Autobahn.
Ja, die gibt es natürlich, und ich denke, dass es etwas mehr jetzt gegen die Autobahn sind als dafür, weil man halt jetzt auch schon sieht, was dort geschaffen wird, beziehungsweise was dort zerstört wird an Natur und auch Landschaft. Man sieht ja, wie die Landschaft gegraben wird für diese Autobahn, ja. Und nun ist den Hombergern endlich bewusst geworden, dass sie, was den Verkehr betrifft, die besonders leidtragenden sein werden.
Also von der zukünftigen.
Ja, wir kriegen Plus ans Hof, denen erzählt man da was vom Pferd, ja. Natürlich werden welche entlastet, die an der B3 oben, Gilserberg-Jesberg. Bei uns hat jetzt jemand so einen schönen Leserbrief geschrieben. Gilserberg und Jesberg sagen Danke, Homberg. Weil das, was die an Verkehr vielleicht nachher verlieren, kriegen wir. Ja, und ich meine, so kann es ja auch nicht funktionieren.
Wie schätzt du die Situation im Moment im Wald selber ein? Wie ist die Stimmung? Ich meine, natürlich ist es für die Leute, die in den Bäumen unterwegs sind, jetzt sicher ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ernüchternd, frustrierend, keine Ahnung. Glaubst du, dass das jetzt, nachdem ja der Dönnenberger Forst jetzt angefangen wird zu roden, langsam abflauen wird, der Protest?
Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Also ich habe jetzt auch mit ein paar Aktivisten da am Wald gesprochen. Die kriegen eigentlich irgendwie mehr, also sie werden eigentlich mehr noch motiviert, sich jetzt erst recht dagegen zu stellen. Ja, das muss man schon sagen. Also sie schaffen am Tag 100 Meter angeblich. Und heute waren es, glaube ich, keine 100 Meter, aber sie machen schon vorwärts. Und ich glaube eher, der Protest intensiviert sich, auch bei uns intensiviert er sich, ja. Ja, und von daher...
Ist das jetzt ein Protest, der hauptsächlich auf der Aktivistenseite stattfindet oder sich jetzt vielleicht auch mehr in den politischen Bereich verlagert?
Also der ist ja im politischen Bereich sowieso schon da. Die meisten würden ja am liebsten darüber sprechen, damit man ja dieses unliebsame Thema schnell los ist. Und unter den Bürgern, also beispielsweise heute Mittag findet ja auch in Maulbach, im Ortsteil von Homberg, wieder eine Demo statt. Aber da ist natürlich, die Leute kriegen auch Angst jetzt. Ja? Erstens mal dieses Polizeiaufgebot, aber da sind mehrfach Verhaftungen auch auf unserer Seite gehabt, also auf der Seite von sogenannten Bürgis. Außerdem, natürlich, wir sind ja hier schwach bevölkert.
Ja, wir hatten vorher auf dem Weg hierher zwei Leute gefragt, ob sie was sagen können. Also die meinten dann, nee, und besser nicht.
Eben, die haben auch Angst.
Ja, den Gedanken hatte ich da jetzt nicht. Die hatten mir dann schon überlegt, warum die so reagieren.
Ja,
manche Leute wollen ja auch nicht gerne Mathe und so weiter.
Genau.
Aber das ist natürlich eine Motivation.
Die haben ja Angst und ich weiß, dass viel mehr Menschen jetzt auf unserer Seite sind, als hier mitgehen. Aber viele würden nie mitgehen, die sagen, wir wollen auf gar keinen Fall. Weil es gibt auch welche, die sich da engagieren, die werden angerufen, kriegen Drohanrufe.
Ja, tatsächlich.
Ja, natürlich. Das passiert alles, dass die dann angerufen werden, dass ihnen Vorwürfe macht. Wir haben hier in Homberg haben wir einen Gärtnereibetrieb gehabt, der hat öffentliche Flächen, 20 Jahre hat er gepflegt. Der hat nach der Teilnahme an der Demo von der Stadt Homberg oben seine Verträge gekündigt kriegt.
Das waren städtische Aufträge.
Bringt selber das in Zusammenhang, sagt also, ich mache das jetzt 20 Jahre und da habe ich an der Demo teilgenommen. Zwei Tage später hat man mir gesagt, da hat man ihn angerufen und hat gesagt, die Bürgermeisterin wünscht, dass die Verträge gekündigt werden. Und da kriegen die Leute natürlich Angst um ihre Existenzgrundlage, ja. Wenn das dann dazu führt, dass man da das Meinungs- und Versammlungsrecht da so ahndet, sag ich mal, dass man den Leuten da Schwierigkeiten macht, nur weil sie sich gegen so eine Autobahn aussprechen.
Jetzt ja. Guck mal in die Glaskugel. Mhm. Guck mal und sag mir, was du siehst.
Ach ja, was sehe ich? Also,
die hat vorher schon gesagt, so was ich jetzt gesehen habe, wie diese Fellarbeiten stattfinden. Wir haben ja mal überlegt, am 13. November 2025 herzufahren und zu gucken, wie die Situation dann ist.
Ja.
Dann sag mir mal, was ich dann sehe.
Also, da siehst du keine Autobahn, auf der gefahren wird.
Okay, da aber Autobahn, die es gibt.
Ich sehe, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, dass die in der VKE 40 gebaut wird.
In der was?
In der VKE 40, das ist die letzte Etappe hier von Allendorf nach Homberg. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass sie dann da ist. Mhm. Ich sehe, dass sie dort nicht gebaut wird, aber ich kann nicht glauben, dass es sein wird. Das ist einfach von mir so eine tiefe Überzeugung. Und wenn es an der technischen Hürde scheitert, weil sie ja auch enorme Schwierigkeiten jetzt beispielsweise bei der Verlegung der Gasleitungen haben, ja. Es gibt ja unter der Affen.
Ja, die Mütter da halt immer nur unterwegs ist.
Ja. Und da verlegt man jetzt die Erdgasleitung und man muss auch die Stromleitung verlegen und alles funktioniert im Prinzip nicht so, wie
Ich will es nur mal ganz kurz zum Schluss, was unter Wasser und Sichtung ist, das Thema Wasser so wichtig.
Bitte?
Das Thema Wasser, weshalb ist das hier so wichtig, weil wir auf diese Wasser...
Ja, ich meine, das ist unser Trinkwasser, hallo? Wir werden aus dieser Brunnenkette hier im Glental, werden 500.000 Menschen Wasser versorgen. Okay. Und wir haben ja im Sommer jetzt schon das dritte Jahr in Folge ein riesiges Problem, weil im Frühlingsberg, ja schon im hohen Frühlingsberg, die Grundwasserstände so niedrig sind durch die Dürre, dass der Ort Ulrichstein dreimal in Folge seine Bevölkerung im Sommer schon mit Trinkwasser aus dem
Tankwagen.
Nee, ehrlich? Ja. Okay. Dreimal jetzt schon Tankwagen, und zwar dieses Jahr schon im April, weil da dermaßen der Grundspiegel schon gefallen wird, die bohren so an Brunnen, was weiß ich, 240 Meter tief sind sie jetzt oder was? Ich kann mir so Zahlen schlecht merken. Jedenfalls kriegen sie da knapp 3,5 Liter pro Sekunde. Das ist gerade so das, was sie brauchen für ihre Einwohnerschaft, und das ist dann im April, glaube ich, war schon so wenig, das ist schon wieder weniger gewesen, hat es nicht mehr gereicht. Da mussten sie wieder ihren Tankwagen aktivieren.
Also aus dem Vogelsberg wird ja auch Trinkwasser für Frankfurt abgeleitet. Wir auch.
Ja, genau, also es wird ja zusätzlich noch sehr viel Wasser entnommen, nach Frankfurt geleitet. Und, aber das ist nicht der Hauptgrund. Wenn man mit Fachleuten spricht, ist der Hauptgrund, dass der Klimawandel und diese ganze Trockenheit, es sinkt halt der Grundwasserspiegel ab, dann kommt halt hinzu, dass sie viel zu viel entnehmen. Ja? Und das ist ja der Wasserkörper, der jetzt jenseits des Kleentals liegt. Und hier sind wir ja auf der Seite, wo der Kleental Wasserkörper, das ist ja der zweite, und zusammen bilden sie übrigens das größte Grundwasserreservoir in Hessen, das zu 76% gefördert wird. Und wenn das entfällt, dann hat man halt bis in die Wetter auch kein Wasser. Das ist halt ein ganz einfacher Sachverhalt.
Ein grundsätzliches Thema, das ist nicht nur hier auf die Region begrenzt.
Nee, das ist ein direktes Thema.
Unser Wasserverbrauch. Ich meine, ich finde es immer schon wieder erstaunlich, wenn ich daran denke, dass wir Toilettenspülung mit Trinkwasserqualität.
Aber hier geht es halt wirklich darum, durch das Bauen wird erstens mal in der Form eingegriffen, dass die Grundwasserspiegel hier sinken, dass die Wasserwerke befürchten, dass die Grundwasserströmung sich verändert und die Brunnen gar nicht mehr angespült werden, sozusagen, weil sich unterirdisch eine andere Zirkulation ergibt, wenn man durch die ganzen Deckschichten geht. Und dann muss man einfach mal bedenken, wir befinden uns hier in dem
Alten. Und das ist alles in diesem Wassergutachten,
ja, den du vorher gesehen hast. Und dann hat man ja hier auch Schadstoffe aus dem Krieg, mal durch was auf dem Trichlorid.
Ja, ist ja schon gut.
Drauf, ja? Jedenfalls TNT, ne? TNT, so. Okay. Da haben wir die Belastungen hier, und all das zusammen kann halt, also ich meine, es kann eins davon schief gehen, es können aber auch alle Dinge zusammen schief laufen, ja. Und dann hätten wir halt Multiproblematik, wenn man Wasser und 500.000 Leute, die aber Wasser brauchen.
500.000 Leute?
Ja, das ist eine halbe Million.
Ja, zieh mal einen ganz groben Kreis. Also wir hatten jetzt gerade gesprochen, dass Frankfurt wäre. Was liegt da drum herum, was in diesen Einzelnen?
Also es geht von Ichertorf, ist glaube ich die nördlichste oder jetzt hinter uns liegende, die äußere Zone, und Marburg-Gießen wird bis in die Wetterau, weil das ist schon die Grenze, versorgt, die ganze Bevölkerung aus dem Brunnen.
Ja, aber die Wetterau ist ja schon von euch ein ganzes Stück hier.
Ah ja, sicher, aber bis zum Großkreis Gießen wird es hier noch wird versorgt. Und Stadt Allendorf, hier Kirchhain, alles. Und dann wird ja noch zusätzlich auch aus diesem Gebiet, ähnlich wie aus dem Vogelsberg, wird ja auch aus diesem Gebiet Wasser exportiert. Das ist auch ins Rhein-Main-Gebiet.
Ja, das meine ich.
Nicht ganz so viel. Also ich glaube, aus dem Vogelsberg sind 10 Millionen Kubikmeter. Und hier ist es, glaube ich, irgendwie nur 3,5 oder so. Aber es ist auch schon eine relativ hohe Zahl.
Ja, soweit dieses Interview mit der Barbara Schlemmer. Entschuldigung für diese teilweise etwas Störgeräusche oder überhaupt wirklich heftige Störgeräusche. Aber wie gesagt, das war an der Straße aufgenommen. Die Polizei war da in Bewegung, dauernd im Hintergrund.
Also wir sind hier für das Radio.
Ganz kurz, jetzt kommt das nächste Interview mit dem Pressesprecher der Polizei, den Herrn Wegmann, und das hat der Mathis Müller geführt. Ich würde schon mal an der Stelle recht herzlich danke für die Technik. Er hat das nämlich alles aufbereitet.
Der netterweise gesagt hat, er erzählt uns mal, wie die Taktik ist, mit denen man mit den Leuten umgeht, ja, was ist so übergeordnet, Konfliktvermeidung und so weiter. Ja. Wie macht die hessische Polizei und führt diesen Einsatz?
Die hessische Polizei hat sich hier für diese Einsatzlage ganz klar zur Maxime gemacht, dass sie sehr kommunikativ arbeitet. Dass wir alles kommunikativ begleiten, sehr offen und sehr transparent unsere Maßnahmen darstellen, damit es keine Missverständnisse gibt. Ja. Wir erfüllen unsere Aufgaben. Das ist zum einen die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten von allen, die hier die eine Versammlung, eine Mahnwache, eine Demonstration oder ähnliches durchführen. Und die nächste Aufgabe ist natürlich auch, dass wir hier die Fellarbeiten schützen, dass da niemand angegriffen wird, niemand zu Schaden kommt. All diese Aufgaben machen wir mit größter Besonnenheit und Sorgfalt, immer nach dem Motto Sicherheit vor Geschwindigkeit, um auszuschließen oder die Gefahr einer Verletzung von irgendwelchen Beteiligten extrem zu minimieren.
Also ich bin ja jemand, der so ein bisschen auch politisch denkt. Ich weiß, dass es zum Beispiel rein formal so ist, es gibt einen Planfeststellungsbeschluss, ja, der schon lange gefällt ist für die Sache. Und dass man solche Sachen dann einfach ausführt. Ich persönlich bin aber der Meinung, also nehmen wir den Planfeststellungsbeschluss an, der in Frankfurt gefällt wurde mit dem Alleentunnel. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Der wurde 2015 von Tarek Al-Wazir einfach kassiert, weil keiner mehr diese Autobahn bauen wollte, diesen Autobahntunnel. Ja?
Alleen oder Riederbahntunnel?
Das ist der Alleentunnel gewesen. Ja? 2015 wurde er kassiert von Tarek Al-Wazir, weil keiner mehr diesen Alleentunnel haben wollte. Ja? Und obwohl er planfestgestellt war, ich glaube über 25 oder 30 Jahre sogar, und obwohl er mehrfach angesetzt wurde, dann einfach zu bauen, dann hat man das Ding einfach nicht mehr gebaut. Jetzt sind da auch neue Sachen hier im Dannenröder Forst unterwegs, also zum Beispiel die Sachen mit dem Grundwasserschutz. Ja, wir haben die Klimaveränderungen, ja, wo man da sagt, wir brauchen wirklich nicht mehr noch mehr Autobahnen. Sind diese Sachen für Sie in irgendeiner Weise auch ein bisschen im Kopf oder geht es bei Ihnen dann nur darum, Leben schützen, nichts passieren lassen? Oder haben Sie das auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist, was man zu machen hat?
Wir als Polizei haben rechtsstaatliches Handeln durchzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. Wir bewerten tatsächlich nicht, ob das politisch eine gute oder vielleicht weniger gute Entscheidung sein mag oder ob welche Auswirkungen es hat. Es ist höchstrichterlich entschieden, dass diese Autobahn gebaut werden kann und auch wohl gebaut werden muss, weil ja dieser ganze Prozess so sich entwickelt hat. Und nun ist es unsere Aufgabe, wie ich es vorhin schon dargestellt habe, zum einen die Fellarbeiten oder die Bauarbeiten dahingehend zu schützen, als auch die Versammlungsfreiheit von diesem Protest dafür, als auch dagegen, der ja durchaus legitim ist, auch zu schützen, diese Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.
Wir hatten einen kleinen Disput mit Freunden der Polizei aus Wetzlar. Das war ein eingetragener Verein. Die wurden auch 5 oder 6 Personen bis an die Fellarbeiten hin begleitet. Und denen hat gar nicht gepasst, dass wir so mit fast ein bisschen demonstriert haben. Die meinen, alles, was im Dannenröder Wald im Moment läuft, ist illegal an Demonstrationen. Und dieser Herr von diesem Verein hat überhaupt nicht verstanden, dass man vor Ort letztendlich da sein Demonstrationsrecht wahrnimmt. Man könnte das irgendwo vor dem Wald in Allendorf machen, aber nicht mehr jetzt hier, weil das nicht mehr verboten ist. Also wir haben schon das Gefühl gehabt, dass da Rechtsstaatlichkeit manchmal ein bisschen auch eine Auslegungssache ist, wie das ist. Ich bin der Meinung, man hat das Recht auch auf dringende Sachen, dass man das nochmal, obwohl es offiziell richtig beschlossen ist, dann trotzdem nochmal demonstriert. Ja. Aber es besteht nach wie vor Demonstrationsfreiheit, auch bis an die Fellarbeiten hinein oder sowas. Das haben sie heute ermöglicht, ich habe es ja gesehen, war sehr toll. Aber das ist auch so hessische Polizei.
Versammlungsfreiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut in der Bundesrepublik und die hat auch einen ganz hohen Stellenwert. Das ist auch gut so und das ist wichtig so. Ja. Wir ermöglichen es auch oder gewährleisten es auch. Aber entscheidend, ob eine Versammlung durchgeführt werden darf, dafür ist die zuständige Versammlungsbehörde, möglicherweise Landkreis Marburg-Biedenkopf oder hier Vogelsbergkreis zuständig. Diese entscheiden, ist eine Versammlung möglich, ja oder nein. In dem sogenannten Sicherheitsbereich auf der Trasse gibt es eine Allgemeinverfügung, dass darin keine Versammlungen mehr möglich sind. Seit dem 1. Oktober Daran sind wir natürlich gebunden. Entsprechend müssen wir mögliche Aktionen dann auch unterbinden oder verhindern, dass jemand eine Versammlung darin durchführt.
Ja, das war jetzt zunächst mal dieser Teil. Und weiter geht's mit einem Interview mit einer der Aktivistinnen von dem Camp, von dem der Mathis vorher erzählt hat, in dem wir kurz waren.
Also, Otto. Okay, ja. Wir haben jetzt hier eine junge Dame, das darf ich sagen. Mhm. Ja, okay. Ja. Die ist als Aktivistin hier in einem Camp in der Nähe von Dannenroder Forst. Wie nennst du dich denn?
Red.
Wie die Farbe?
Ja.
Okay. Seit wann bist du denn hier?
Seit 3 Wochen mit Unterbrechungen.
Okay. Und also das, woher du kommst, das lassen wir weg. Du bist hier aus der Gegend vielleicht. Was bewegt dich denn so, das hier zu machen?
Ja, ich sehe langsam, ehrlich gesagt, für meine Generation keine Perspektive mehr.
Also wir sind hier am Dannenröder Forst, der geforstet wird vom Ausbau von der Autobahn.
Genau.
Okay.
Und also für mich ist der Klimawandel auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Und ich frage mich zum Beispiel, ich studiere und wenn ich in der Uni sitze, dann frage ich mich, was das gerade für einen Sinn macht, während die Zeit wegläuft, so für das 1,5-Grad-Ziel, das eingehalten werden sollte, damit wir keine Klimakatastrophe erleben.
Was frage ich denn jetzt als nächstes? Ihr seid hier eine kleinere Gruppe, hört man das jetzt? Ihr seid hier eine kleinere Gruppe, die inwiefern aktiv seid? Ihr seid in so einer Art Zeltlager, kann man das so sagen?
Ja, wir sind eine Mahnwache. Und das ist auch angemeldet.
Also auf dem Privatgelände?
Genau, das ist eine rechtliche Grundlage. Und wir versorgen eben die Menschen, die im Wald Aktivismus leben.
Seid ihr auch selber im Wald zugange? Also sprich, habt ihr auch mal so Baumhütten gebaut oder habt ihr euch mal hochgeseilt, um abgeseilt zu werden? Oder?
Also da spreche ich jetzt für alle, die hier ein- und ausgehen. Ja, das ist immer unterschiedlich von Person zu Person, was man für Aufgaben übernimmt.
Okay. Wie viele Leute seid ihr hier in dem Camp?
Oh, grob geschätzt? Ich würde sagen 20 bis...
Wechselnde Besetzung, kommen da immer wieder Leute und gehen dann wieder und sind da Tage.
Es gibt Menschen, die hier zum Inventar gehören, aber es gibt auch Menschen, die eben noch ein Leben außerhalb von dem.
Okay, die immer nur mal tageweise hier sind.
Ja.
Wie weit steht ihr in Kontakt mit den Leuten, die jetzt im Wald selber sind, sich da in Baumhäusern oder in Zelten? Also Plattformen, wie auch immer, niedergelassen haben. Habt ihr zu denen regelmäßig Kontakt?
Ja.
Wir sind heute am Freitag, den 13., das sollte man sagen, aber es war ein schöner 13., weil wir nochmal vielen Dank für deine Begleitung. Es war ganz toll, mir hat es riesig Spaß gemacht. Mathis, ich weiß nicht, wie du dazu
stehst. Ja, gut.
Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt heute am Freitag, den 13.?
Ja, naja, die Räumungen und Rodungen im Dannenroder Forst haben begonnen und gehen relativ schnell voran. Und mit einer Geschwindigkeit, die erschreckend ist. Also viele Menschen hier haben gerechnet, dass es eben durch den Aktivismus und durch Aktionen verlangsamt wird. Aber wenn man sich das so ansieht und wenn man sieht, wie sich die Maschinen in den Wald fressen, dann kann man auch, um ehrlich zu sein, davon ausgehen, dass es vielleicht in einem Monat schon die Schneise geschnitten ist.
Kann ich kurz schildern, wie das abläuft da im Wald, was da, wie die Abfolge des Ganzen ist?
Naja, also auf der Trasse gibt es Baumhäuser und bevor geräumt wird, wird das von der Polizei ausgescoutet und beobachtet. Dann gibt es irgendwann morgens überraschende Räumungsaktionen.
Räumung heißt? Die Baumhütten werden geräumt, oder?
Ja, es kommen Hundertschaften und stellen sich auf. Versuchen die Leute entweder durch ihr Reden davon also Platzverweise zu verteilen oder irgendwie durch ihre Kommunikation die Menschen vom Baum zu bekommen. Und dann, wenn das nichts bringt, dann kommen eben Räume. Also nee, wie nennt man das? Hebebühnen. Und diese Hebebühnen, werden dann die Leute vom Baum geholt. Und wenn dann der Bereich abgesperrt ist mit Hundertschaften und mit Flatterband, dann beginnt die Rodung. Ja.
Und wie läuft die ab? Wie geht es dir da dabei? Ich nehme mal, wenn du hier als Aktivistin dann auch schauen, Interesse an Walderhalt oder...
Ja, mir geht es nicht gut dabei, weil ich Bäume auch als Lebewesen sehe und auch Bäume gerne mag. Und für mich ist das echt sehr schmerzhaft, das zu sehen, dass in wenigen Sekunden jahrhundertalte Bäume fallen und die sind dann weg. Die kann man nicht mehr zurückbringen.
Ja. Neben Dannenröder Forst gibt es ja auch hier noch zwei Waldbereiche, die teilweise schon gerodet sind. Mhm. Welche sind das?
Der Herrenwald.
Der Herrenwald. Aber es gibt noch einen dritten.
Maulbacher Wald.
Und da ist jetzt bisher?
Ähnlich.
Also da ist die Schneise im Herrenwald, ist die Schneise geschnitten. Es gibt noch ein paar alte Bäume, die von Aktivisten noch besetzt sind. Aber ja.
Wie gesagt, wir sind jetzt hier an dem Freitag am 13. und ich habe das jetzt für mich selber so wahrgenommen, wie es gerade abläuft. Du bist ja schon länger hier. Ist der Ablauf immer so wie am heutigen Tag? Also mir scheint da ziemlich viel Betrieb und Hektik. Und gut, es war noch eine Demonstration von Fridays for Future heute noch ein paar Leute. Mhm. Aber grundsätzlich ist das genauso lebhaft.
Es kommt auch immer auf den Wochentag drauf an.
Ja, genau. Ja,
grundsätzlich, ja.
Ja, okay.
Also manchmal wird auch eine Pause gemacht, aber das wissen die Menschen hier halt nicht. Ja.
Ihr seid ja ein Stück jetzt weit weg, also ein paar Kilometer weg von dieser kritischen Stelle, sage ich jetzt mal, da wo die Schneise geschlagen wird. Bekommt ihr da, außer wenn ihr direkt hingeht, auch was mit? Ist es so, dass die Polizei euch auch schon kontaktiert hat oder lassen die euch weitestgehend in Ruhe? Oder wie funktioniert?
Ja, gestern gab es zum Beispiel einen Vorfall, dass sich drei Personen die Haare waschen wollten. Und da es ein Trinkwasserschutzgebiet ist und uns das wichtig ist, dass hier auch keine Seifenlauge irgendwie in den Boden oder in den Fluss kommt, benutzen wir einen Gulli, der ja zum Abwassersystem gehört. Und es ist rechtens, dass der benutzt wird von uns. Die haben sich da einfach nur die Haare waschen wollen, weil es hier eben sehr schwierig ist, sich um seinen Körper zu kümmern, wenn man mehrere Wochen nur im Wald lebt. Und wurden dann von der Polizei nach ihrer nach ihrer Person befragt und wurden meines Erachtens ziemlich eingeschüchtert. Und ja, sonst kriegen wir hier halt das mit, was sonst auch im Wald passiert.
Habt ihr Kontakt zu den Leuten? Wie immer geht ihr regelmäßig hin? Telefoniert ihr mit denen?
Ja, es ist.
Wie? Oder
es
seid
gibt
ihr?
Kommunikation. Ja.
Ja. Okay. Ja. Jetzt nochmal kurz zu diesem Camp, das ihr hier habt. Privatgelände, habt ihr Kontakt gehabt mit dem Entwickler? Hat er euch das genehmigt, dass ihr hier?
Ja.
Okay. Und ihr habt da offiziell angefragt?
Ja. Okay.
Wolltest du noch was ganz besonders loswerden, Mattes, du? Du darfst gerne auch ein Statement abgeben.
Naja, also ich bin halt...
Wie ist deine Hoffnung, dass noch was aufgehalten, verlangsamt?
Also meine Hoffnung oder die Frage, die ich mir stelle, ist, was jetzt, wo die Instanz ist, die jetzt noch was verändern kann und wo ihre Aktion ist. So.
Mhm.
Genau, weil... Ja, ich glaube, viele hier wissen auch, dass das eine Frage der Zeit ist.
Dieses Dorf ist.
Also das ist so mein, vielleicht ist es auch mein persönliches Wahrnehmen, aber ja. Ich bin auch ein bisschen überfordert gewesen jetzt von der Geschwindigkeit, wie das jetzt in Dannenröder Forst aussieht. Also
wie bist du auf das Thema Dannenröder Forst gekommen? Du bist nicht hier aus der Gegend, das hast du mir angedeutet, aber...
Wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich hier einzubringen, zu engagieren?
Ja, weil mir das Thema einfach immer wichtiger wird.
Und wo hast du das erste Mal das aufgeschnappte Thema dann in Röderforst?
Ich denke im Internet. Ja.
Ja,
okay. Ja, also auf sozialen Medien oder...
Bist du vorher schon irgendwie politisch aktiv im Sinne von organisiert in BI oder Organisation unterwegs?
Nee, wenn dann am Rande, aber... Ja. Ja, das ist jetzt so auch eine meiner ersten krasseren Erfahrungen, ja.
Okay. Und wie geht's dir insgesamt dabei? Bist du noch länger hier, voraussichtlich?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, mal so, mal so. Also das kommt halt immer darauf an, was an dem Tag passiert und wie man damit klarkommt. Und ja, ich versuche da auf mich und meine Grenzen zu achten und ich für meinen Teil lehne Gewalt eher ab. Aber es wird halt auch, also auch wenn man hier gewaltfrei unterwegs ist, wird man halt auch, kann man in Situationen kommen, die dann schnell anders aussehen und da kann man dann oft gar nichts selber dafür. Ne?
Wie erlebst du die Anwohner hier, die regional hier wohnen, oder wie erlebst du die Polizei, mit denen du zu tun hast, mit den Polizisten, Polizistinnen?
Ja, das ist immer gemischt, kommt immer drauf an, wer... wer das ist. Also es gibt Anwohner, die sind super nett und die möchten hier auch eigentlich das Beste für den Wald und für die Menschen, die hier sind. Und die bringen uns auch Essen und sind wirklich sehr nett und lieb. Und da freuen die sich auch immer, dass jetzt hier Menschen im Wald sind, weil die halt auch eine junge Leute von überall her sind und ja,
okay.
Und das sind manchmal echt sehr schöne Abende auch.
Wir hatten heute zwei Erlebnisse, die nicht ganz so angenehm waren. Erstens die ersten beiden kleinen jungen Polizisten, ja, die uns schon angeschnauzt haben, nur weil wir also die Absperrleine, das Absperrband überhaupt nur berührt hatten, ja, und meinten, wir hätten jetzt ein Absperrband defekt gemacht. Und dann haben wir Bekanntschaft gemacht mit den sogenannten Freunden der Polizei aus Wetzlar. Das sind ein eingetragener Verein, der sich für die Polizei engagiert und die hier mit Süßigkeiten anwesend waren und natürlich sehr hofiert bis an die Fellarbeiten herangelassen wurden. Und das waren also sehr, sehr unangenehme Leute, muss man sagen, ja, die von der Illegalität des Protestes ausgingen, die uns gesagt haben, man kann im Moment halt nicht, weil es nicht mehr legal ist, am Dannenröder Forst oder im Dannenröder Forst mehr protestieren. Da hätte man das kein Recht mehr dazu. Also das waren zwei Beispiele, wo man sagen kann, das sind auch manchmal unangenehme Personen unterwegs.
Genau. Wir haben auch eine Erfahrung gemacht mit einem fahrenden Auto, das hier vorbeigefahren ist und aus dem Böller in Richtung der Zelte geschmissen wurde. Und da weiß man eben auch nicht, wer dahinter steckt. Man kann Vermutungen machen, dass es eventuell politisch rechtsorientierte Menschen sind, die hier in Eigenaktionen versuchen, ihre Meinung kundzutun. Und das sind dann Einschüchterungsaktionen.
Vielleicht kurz, ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Ihr Camp, das liegt ein bisschen unterhalb von, also es ist ein kleiner Hang, kurz ein paar Meter nur, wo die Straße drüber hinwegführt, also entlang führt, wo man sehr gut dann runtersehen oder Zugriff nehmen kann. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage von vorher. Es gibt ja auch hier in der Region Leute, die diesen Ausbau befürworten. Und habt ihr mit denen mal so Berührungsmomente, Kontakte gehabt? Oder und was ist da passiert? Wie läuft das denn ab?
Da weiß ich ehrlich gesagt, also persönlich weiß ich nicht, wie da die Kommunikationsarbeiten sind, aber es gibt ja die Bürgerinitiativen, die für den Ausbau sind und die versuchen natürlich auch irgendwie mit Leute darüber aufzuklären, was das bedeutet, wenn hier eine Autobahn entsteht, dass Leute, die hier davon ausgehen, dass da eine Lärmentlastung in den Dörfern stattfindet, eventuell nicht damit rechnen, dass das vielleicht nicht der Fall sein wird. So. Und es gibt auch, ich weiß nicht mehr, wie die Person heißt, die das beschrieben hat, aber es gibt eine Formel, die beschreibt, wie es zu einer Lärmentlastung kommt. Und das hat weniger damit zu tun, wie viele Straßen es gibt, sondern generell damit zu tun, wie viel Verkehr ist. Und wenn es mehr Straßen gibt, dann ist natürlich Autofahren attraktiver. So. Und da sehe ich irgendwie...
Aber so direkt die Gespräche zwischen euch und den Ausbaubefürwortern gab es nicht, oder also nicht, zumindest das nicht organisiert, nicht. Aber vielleicht auch werdet ihr, wenn ihr in Stadtallendorf beim Einkaufen seid, manchmal sieht man es den Leuten ja an, das hat uns ja einer der Polizisten heute geschildert, dass man dich als Aktivistin sofort erkennen würde.
Ja.
Gibt es da...
Ja, also erstmal eben die... Die Blicke sprechen für mich irgendwie immer sehr. Also wenn man da ankommt mit dem Zug, dann ist es eher so oft verängstigte Blicke, oft irgendwie verärgerte Blicke, weil man eben leider, was heißt leider, weil man eben am Aussehen auch erkennt, wer hier gerade...
ist ja kein Verbrechen.
Ja.
Nicht verboten.
Wer auf dem Weg im Wald ist oder irgendwie viel Gepäck dabei hat. Genau. Ja.
Ja, Red, vielen Dank. Ich habe es vorher schon mal gesagt, also ich weiß nicht, der Mattes könnte vielleicht auch noch was dazu sagen. Ich fand es wirklich toll, wie du uns da hier durch die Gegend geführt hast, weil ansonsten wären wir da ziemlich wie die Ochsen vorm Tor. Oder
wir hätten die Abrodung des Danneröder Waldes, wir zwei verhindert. Keine
es war,
Angst.
Es war schön mit dir. Ich wünsche dir und euch noch einen guten Aufenthalt. Und ja, ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, viel Erfolg, wie auch immer der Erfolg zu messen ist.
Ja.
Mach's gut.
Ja, danke.
Gut, danke.
Ja, soweit die Interviews vom Dannenröder Forst. Also jetzt noch kurz eine Anmerkung von mir, wie ich's, was mich so am meisten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, bedrückt hat. Also am unangenehmsten im Fernsehen, sagen wir es mal so, waren diese Momente, wo diese Bäume umgefallen und gefällt wurde. Da geht jemand mit der Handsäge her, sägt die an, dann kommt der Harvester und knickt die einfach ab und dieser Aufprall, dieses Knacken von den Ästen auf dem Boden, das haben die jedes Mal und das bei jedem einzelnen Baum. Also es hat mich schon sehr ja, komisch angerührt und ein Baum wurde sogar mitsamt den Wurzeln ausgerissen. Jetzt ist ja das Ganze, wie gesagt, 2 Wochen schon her und da in diesen 2 Wochen ist natürlich schon ziemlich viel passiert. Der Mattes ist da in dem Dani-Ticker mit drin und vielleicht kannst du uns, Mattes, jetzt so... auf den Stand der Dinge, aktuellen Stand der Dinge bringen.
Ja, gerade werden im Dannenröder Forst die letzten Waldabschnitte von der Polizei besetzt. Die Rodung geht weiter und wird wahrscheinlich zu Ende geführt. Die A49 wird im Wesentlichen als eine Art Pendlerautobahn und als Abkürzungsstrecke lediglich gesehen. Und dafür wird diese große Naturzerstörung in Kauf genommen. Die Leute außenrum, aus den umliegenden Orten, die Bevölkerung und die Umweltaktivisten tun wirklich ihr Bestes, um das zu verhindern, teilweise unter Lebensgefahr. Morgen gibt es zum Beispiel eine Kinderdemonstration. Am Sonntag der übliche Waldspaziergang dort ist mit Jürgen Resch diesmal von der Deutschen Umwelthilfe. Die Politik selbst versagt. Tarek Al-Wazir als hessischer Verkehrsminister schiebt seine Verantwortung auf den Bund, obwohl er selbst das Verfahren stoppen könnte. Es ist letztendlich eine weitergehende, nicht schöne Sache. Heute ist zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau der Zustandsbericht des Frankfurter Stadtwaldes niedergeschrieben. Jeder 10. Baum ist tot, über 90% der Bäume bereits erkrankt. Allein zum Beispiel 100% der Eichen sollen in den oberen Baumkronen eine Lichtung zeigen. Rosemarie Heilig verlangt dringend eine Begrenzung der CO2-Emissionen. Und was macht die Politik? Sie selbst sitzt als Umweltdezernentin ja im Magistrat. Auch hier in Frankfurt sind Autobahnerweiterungen gedacht, geplant und sollen durchgeführt werden. Die A3 soll erweitert werden, die A5, die A661 sowieso. Für 2030 hat mit hoher Priorität der hessische Verkehrsminister nach Berlin diese Erweiterungen der Autobahnen angemeldet. Angesichts der Klimaveränderung an sich ja ein Unding. Irgendwann wird es aber mal soweit sein, die letzte Autobahnkilometer wird geplant werden und der letzte wird gebaut werden. Man kann nur hoffen, dass das möglichst bald ist.
Ja, Mattes, vielen Dank, dass du einmal mich begleitet, nein, ich dich begleiten durfte in Dannenröder Forst. Ich fand es also trotzdem Anlass, einen schönen Ausflug und kann allen nur empfehlen, die Interesse an dem Thema haben, sich mal dorthin zu begeben. Man kommt relativ gut mit dem Zug hin, eine Stunde bis zu mehr wie eine Stunde bis Stadtallendorf und dann ja, rüber zum Dannenröder Forst. Wenn ihr euch da informieren wollt über die Sache insgesamt, auch über die Termine, die der Mathis erwähnt hatte, www.stopp, also STOPP-A49-Verkehrswende-jetzt.de. Da steht vieles drin, auch über diesen Waldspaziergang kommenden Sonntag. Mathis, vielen Dank dir für den Besuch im Studio und euch vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war informativ, wenn auch manches etwas an den Geräuschen störend war, aber wie gesagt, live vor Ort war es ein Erlebnis. Und mein Dank geht auch wieder an die Irina Schulz und den Manuel Buti, die für uns die Sendungen noch nachbearbeiten und auf unserer Internetseite einstellen. Noch ein Hinweis, Radio X plus 7 könnt ihr das über die Audiothek noch 7 Tage nachhören. Das werde ich heute Nacht noch freischalten. Mein Name ist Otto Gebhardt und jetzt habe ich noch ein paar Takte Musik vom Robbie Robertson und der Red Road Ensemble Coyote Dance.